Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Der Wiedemann-Journalismus. Fairness nahebringen. Verantwortung benennen. Konsequenzen einfordern. An diesen drei erfüllten Aufgaben erkenne ich inzwischen Texte von Charlotte Wiedemann, ohne auf die Namenszeile geachtet zu haben. Der Titel eines ihrer Lehraufträge an der Universität Erfurt hieß »Die journalistische Wahrnehmung außereuropäischer Kulturen«. Sie hat selber wahrgenommen und lässt nicht nach, in ihren Publikationen Konsequenzen aus solchen Wahrnehmungen einzufordern. Wie ihr das gelingt, will ich mit Ausschnitten aus einem langen Artikel in der neuesten Ausgabe von Le Monde Diplomatique belegen, dessen Titel »Ein Grab in Tansania, der Maji-Maji-Krieg im Gedächtnis der Welt«. Ein kleines Museum im Süden Tansanias, fast 1000 Kilometer entfernt von Dar es Salaam. An der Wand hängt ein Foto von Karl Peters, Kolonialpionier und Antisemit. Sein Name stand noch lange auf deutschen Straßenschildern. In Songea, so heißt dieser Ort im grünen Hochland des östlichen Afrikas, zählt Peters zur Topographie der Täter. In Kiswahili hatte er den Beinamen »Blutige Hand«. Als seine einheimische Konkubine davonlief, ließ er ihr Dorf niederbrennen. Von solcher Art waren die Beziehungen. Das kleine Memorial Museum von Songea ist eine Gedenkstätte für die hingerichteten Helden des Maji-Maji-Kriegs, der in dieser Region von 1905 bis 1907 gegen die deutsche Kolonialmacht ausgetragen wurde. Die materielle Bescheidenheit des Gedenkorts spiegelt die Asymmetrie der damaligen Auseinandersetzung. Die Zahl der einheimischen Opfer wird auf bis zu 200.000 geschätzt. Die Deutschen verzeichneten kaum mehr als ein Dutzend Tote. Maji bedeutet in Kiswahili Wasser. Das Vertrauen, die Einnahme einer bestimmten Tinktur werde die Kugeln der Deutschen abperlen lassen wie Wasser, erhöhte den Todesmut der Kämpfenden. Natürlich hielt diese Vorstellung nicht lange und sie wurde ohnehin nie von allen geteilt. Die eigentliche Wirksamkeit der Maji-Ideologie lässt sich eher als ein politisches Versprechen begreifen, das nämlich die technologische Überlegenheit der Kolonialherrscher durch Massenmobilisierung überwunden werden könne. So zog etwa 1 Million Menschen in diesen Krieg. Manche mit uralten Büchsen, die meisten nur mit Speere, die Spitzen in Gift getränkt. Maji Maji war auf dem afrikanischen Kontinent der erste große Kampf um Befreiung. Und in Tansania wurde daraus ein nationales Epos. Manche sehen darin den Ursprung des modernen Staats, denn es schlossen sich damals zahlreiche Gemeinschaften über ethnische Grenzen hinweg zusammen. Und dies alles auf einem Gebiet, dessen Größe man sich als 2/3 des heutigen Deutschlands vorstellen kann. Nicht weit vom kleinen Museum befindet sich die Grabstätte eines wichtigen Anführers. An ihrem Kopf markiert eine zweite Steinreihe eine Leerstelle. Das Haupt des Toten nahmen die Deutschen mit als Trophäe. Im Jahr 1968 sehen wir in Ost-Berlin und manchmal in Potsdam einen jungen tansanischen Historiker in Archiven und Bibliotheken sitzen. Gilbert Gwasa, 29 Jahre, arbeitet an seiner Dissertation über den Maji-Maji-Krieg und hat dafür eigens nicht nur Deutsch gelernt, sondern auch die alte Handschrift Sütterlin, um die Aufzeichnungen der Kolonialbeamten lesen zu können. In der DDR ist er nun zu Besuch, nutzt die Zeit intensiv, sitzt bis spät über den Akten. Gwassers Doktorarbeit wird zur Grundlage für alle weitere Forschung. Er stammt selbst nicht aus dem Süden des Landes, dem einstigen Kriegsgebiet. Er nähert sich seinem Thema als kühler Wissenschaftler, kennt aber dessen politische Bedeutung. Aus der Arbeit von Gilbert Quasser berührt mich eine Szene besonders. Vielleicht, weil sie im Originalton eines Zeitzeugen verfasst ist, der ein Kind war während des Krieges. Wir, die Kinder, wurden am Tag der Exekution zusammengerufen. Wir standen in der ersten Reihe. Hinter uns standen die Frauen und in der dritten Reihe die Männer. Dann brachten sie das Opfer. Es geht hier um einen routinemäßigen Akt, bei dem Kämpfer oder Gemeindeälteste an einem Baum in der Dorfmitte aufgehängt wurden. Die Kinder mussten auf deutschen Befehl aus nächster Nähe zusehen, ohne ihren Blick im Rock der Mutter verbergen zu können. Sie waren Teil eines homogenen Feindkörpers, in keiner Weise verwandt mit einem deutschen Kind im Kaiserreich. Sie hatten keine Seele, die in diesem Moment für immer verletzt werden konnte. Den anderen auf diese Weise aus dem gemeinsamen Menschsein auszuschließen, verbindet für mich die beiden Epochen deutscher Gewaltgeschichte. Aber das ist keine ausschließliche, exklusive Verbindung. Es passt ja im Hinblick auf Dehumanisierung nicht nur Deutsches zu Deutschem. Es passen auch deutsche Kolonialverbrechen zu britischen. Matt Fitzpatrick, Professor für internationale Geschichte an der australischen Flinders University, sieht zum Beispiel den Genozid in Südwestafrika am ehesten in einer Linie mit dem britischen Vernichtungskrieg gegen den Mahdi-Aufstand in Sudan einige Jahre zuvor. Die Stichhaltigkeit dieser Bezüge kann letztlich nur von fachlich spezialisierten Historikern und Historikerinnen beurteilt werden. Alle anderen tun meines Erachtens gut daran, verschiedene Erklärungsansätze nebeneinander bestehen zu lassen. Denn worauf kommt es für die Allgemeinheit an? Was sollten wir wissen? Worauf könnten sich Wohlmeinende einigen? Drei Dinge. Erstens, im Hinblick auf den NS-Krieg gegen die Sowjetunion sind die kolonialrassistischen Motive heute unstrittig. Der russische Raum ist unser Indien, sagte Hitler. Der Generalplan Ost sah die Ermordung und Deportation von 30 Millionen Slawen vor. Der deutsche Antislawismus ist uralt. Er saß der Wehrmacht in den Uniformen. Allein in Weißrussland wurden 600 Dörfer dem Erdboden gleichgemacht, wurden Städte ausradiert, Eliten vernichtet. Der Terror gegen die nicht-jüdische Zivilbevölkerung im Osten ist eine Leerstelle im Gedenken. Und sie ist der Indifferenz gegenüber den südlichen Opfern der Kolonialzeit ethisch verwandt. Zweitens, der Anspruch, bestimmen zu können, wer auf der Welt leben darf und wer nicht, wurde im Nationalsozialismus zu einem Grad an Konsequenz gesteigert, den man als bis dahin beispiellos ansehen kann. Doch rassistische Hierarchien, die massenhaftes Töten erlaubten, kannte die europäische Expansion seit ihrem Beginn im 15. Jahrhundert. Den dritten Gedanken finde ich in einem Zitat des deutsch-jüdischen Essayisten Fabian Wolf am besten aufgehoben. Zitat: Nur wenn die Shoah nicht als hermetisch versiegelter Fakt außerhalb jeder Geschichte verstanden wird, sondern als radikalste Konsequenz einer gewalttätigen Aussonderung und Unterwerfung, als Teil von historischen Prozessen, die nicht 1933 begonnen und nicht 1945 aufgehört haben und in denen es nicht nur um Jüdinnen, Juden und Deutsche geht, kann die Erinnerung an sie Grundlage dafür sein, dass Auschwitz nie wieder sein wird, egal für wen. Wenn jemand die Ansicht äußert, die Beschäftigung mit der Shoah habe die Erinnerung an den Kolonialismus überschattet, pflegen Deutsche eifrig zu nicken, während Nicht-Deutsche und erst recht Nicht-Europäer und Nicht-Europäerinnen erstaunt fragen: Habt ihr denn keine Zusammenhänge gesehen? Den Wahnsinn des Rassismus? Eher nicht. Das Wort Rassismus war lange reserviert für den exterminatorischen Antisemitismus der NS-Zeit. Alles andere hieß Ausländerfeindlichkeit, auch in meinen Texten von damals. Zudem hatte die Mehrzahl der Deutschen bereits vor der NS-Zeit, also in den Tagen der Weimarer Republik, einen nostalgischen Schleier um das koloniale Unternehmen gehüllt. Dahinter verblasste es zu einer beiläufigen Episode, schien irgendwann kaum mehr als ein Spleen gewesen zu sein. So wurde es leicht, sich rückblickend aus dem Gesamtschema des europäischen Kolonialismus auszuklinken. Wir waren die Harmlosen, kaum dabei.